herzlich willkommen bei Mittelstand mittendrin, dem Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sind nicht nur dabei, sondern gleich mittendrin und wir haben heute unseren nächsten Gast dabei, den Joshua Lassner. Wir sind heute in einer etwas kleineren Runde unterwegs, weil der Holger leider kurzfristig verhindert ist, aber ich würde mal sagen, dann in die kleine Runde ein Hallo.
Moinsen.
Moin.
Ja, Joshua, schön, dass du da bist, dass du es geschafft hast, hier hinzukommen und hier mit Lukas und mir in dem Fall zu sprechen. Wir haben immer so einen klassischen Start in eine Folge, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Wie beginnt denn für dich ein guter Tag?
Ist eigentlich immer ziemlich gleich. Erstmal mit einem großen Schluck Wasser und dann mit der Vorfreude auf die anstehenden Aufgaben des Tages, würde ich sagen. Also ich freue mich da immer auf alles, was ich geplant habe, aber auch umso mehr um die Sachen, die ungeplant auf mich zukommen.
Das ist natürlich im Alltag als Geschäftsführer häufig so, dass der Tag anders endet, als er vielleicht geplant angefangen hat. Da haben wir heute noch drüber gesprochen. Von daher, genau, wir haben ja schon gesagt, du bist Geschäftsführer. Erzähl doch mal gerne, was du tatsächlich aktuell gerade machst.
Ja.
Sehr spannend.
Ja, sehr, vielen Dank. Also ich bin aktuell sowohl Geschäftsführer als auch Inhaber von unserem Familienunternehmen. Wir machen ganz klassisch Industriedienstleistungen im Bereich Stahl, Metallbau, alles rund um die Thema der Metallbearbeitung, ausschließlich für industrielle Kunden hier in der Region, alles rund um Witten, Wetter, Hagen, Sauerland, das ist so unser Einzugsgebiet für die Kunden. Und ich habe das Unternehmen Anfang letzten Jahres von meinem Großvater übernommen. Und seitdem bin ich eigentlich damit betraut, das Unternehmen weiterzuentwickeln, so das Geschäftsmodell, die strategische Ausrichtung und kümmere mich halt darum eigentlich.
Wie fühlt sich das an, so nach einem Jahr darauf zurückzublicken, was du bisher so gemacht hast? Gutes Gefühl?
Sehr gutes Gefühl und es ist echt krass, was man in einem Jahr erreichen kann. Ne? Also wenn ich mir jetzt angucke, womit ich gestartet bin, mit der Basis, die ich so vorgefunden habe, die auch echt gut war, aber auch natürlich einige strukturelle Herausforderungen vorhanden waren oder auch einfach Sachen, die ich im Kopf hatte, die ich umsetzen wollte. Und wenn man einfach richtig Gas gibt, was dann in einem Jahr alles machbar ist.
Ja. Wie alt bist du? Sorry.
Ja, alles gut. Aber da wäre dann jetzt wieder die Frage, du hast ja auch keinen BWL-Background. So, du hast ja für quasi die Umstrukturierung rein universitär nicht so die...
Ja, oder doch, da bist du jetzt so ein bisschen am Holzweg, mein Lieber.
War das nicht Maschinenbau, was du studiert hast?
Nee, Wirtschaftsingenieurswesen.
Ah,
das ist so eine so gute Mischform aus beiden. Ne? Die bringt die Vorteile aus beiden mit. Natürlich jetzt nicht dann so in die Tiefe, als würde man jetzt einen der Fachbereiche komplett studieren, aber man hat halt ein gutes Grundlagenwissen oder ein erweitertes Grundlagenwissen, auch gerade durch den Master noch, in beiden Bereichen, sowohl Maschinenbau als auch Wirtschaftsingenieurswesen. Und gerade wenn man jetzt so ein Unternehmen übernimmt, wie ich das jetzt vorgefunden habe, was mein Opa jetzt eigentlich ja auch ohne BWL-Background so aus dem Handwerk heraus groß gemacht hat, dann kommt man am Anfang auch mit dem kleinen 1x1 des BWL schon ziemlich weit.
Nee, genau darauf wollte ich hinaus, dass man tatsächlich auch diese komplexen Umstrukturierungsprozesse auch in Unternehmen, vor allem in so in Familienunternehmen, auch ohne diesen BWL-Background ohne Probleme hinkriegt. Also dass man sich wirklich auch trauen kann, das anzugreifen, ohne dass man sagt, hey, ich bin jetzt studierter BWLer und ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Ja, also absolut. Das kann man nur unterstreichen und auch jeden dazu motivieren, von denen, die jetzt zuhören, die vielleicht auch in dieser Situation sind, irgendwie eine Umstrukturierung vornehmen zu müssen und das jetzt nicht studiert haben, das ist absolut nicht notwendig. Also vieles muss man sich echt einfach trauen und mit gesundem Menschenverstand und auch einfach mit einer gesunden unternehmerischen Portion Vertrauen einfach mal angehen, umsetzen und auch, man kriegt auch einfach so viel Wissen, was auch benötigt ist, einfach kostenlos im Internet auf verschiedensten Wegen und da kommt man auch schon echt weit oder auch einfach mit anderen Leuten sprechen, fragen, wie habt ihr das gelöst, Netzwerken beitreten, wo man Hilfe bekommt und da gibt es so viele Möglichkeiten einfach an Ideen zu kommen und einfach das Wichtigste ist halt mit Leuten sprechen.
Und ausprobieren wahrscheinlich.
Einfach. Und ausprobieren, klar.
Also nicht großartig planen, sondern auch einfach mal machen und gucken, wo die Reise so hingeht.
Absolut. Also als Unternehmer, jeder, der es ist, weiß es, gehört es auch dazu, einfach zu probieren, Fehler zu machen und in einem iterativen Prozess einfach immer weiter zu optimieren. Sonst kommt man nicht voran. Ne? Also das sind ja diese klassischen Sprüche von jedem großen Unternehmer. Es geht 999 mal schief und beim tausendsten Mal hat man dann den Big Bang und der ist es dann. Und das ist auch tatsächlich so. Natürlich, wenn man jetzt ein kleines Unternehmen ist, hat man nicht die Kapitalstärke, sich so viele Fehltritte zu erlauben und auch nicht die Möglichkeit, große Sprünge zu machen, das ist ganz klar. Das muss man immer so situativ anpassen, was halt geht, aber man muss es sich trauen, probieren und nur so kann man auch sich verbessern und wachsen.
Du bist natürlich jetzt schon direkt als Geschäftsführer seit einem Jahr tätig. Hast du damals, als du dein Abitur gemacht hast und dann gedacht hast, was studiere ich denn jetzt, war damals schon die Überlegung auch zu sagen, okay, ich übernehme jetzt das Ding von meinem Großvater, oder kam das dann erst mit dem Studium irgendwie, weil du Interesse an der Sache gefunden hast?
Ja, also die Überlegung war da eigentlich schon, würde ich sagen, 15 Jahre abgeschlossen. Also die Überlegung, ob ich es übernehmen will, die fand eigentlich eher so im Kindergarten statt. Das würde ich tatsächlich so sagen. Ich bin halt so in das ganze Ding reingewachsen. Ne? Also Handwerk ist ja eh was, was auch kleine Jungs schon interessiert, mal mit dem Hammer rumzuspielen, und dann wurde ich früh an die Thematik rangeführt. Und natürlich, dass jetzt im Kindergarten klar war, dass ich das Ding als Geschäftsführer im Jahr X nach dem Studium übernehme, das war so ein Prozess, der hat sich entwickelt. Aber dass ich in den Bereich gehen will und Opas Lebenswerk weiterführen will, das war für mich schon immer klar. Und ich habe das auch schon immer so ganz klar kommuniziert. Also wirklich schon im Gymnasium in der 5., 6. Klasse, wenn mich einer gefragt hat, was willst du machen? Ja, dann habe ich gesagt, Opas Firma übernehmen. Ne? Und das war ganz klar. Und alles, was ich ab dem Zeitpunkt gemacht habe, also sowohl Abi als auch Studium, das waren halt einfach alles so, ja, Steps, die ich in meinem Kopf hatte, die man machen muss, um zum Ziel zu gelangen, was ich so vor Augen hatte. Und da gehört halt auch noch viel mehr daneben im Studium dazu. Ne? Also das meiste von dem Wissen, was ich mir so angeeignet habe, habe ich mir halt selbst angeeignet, weil sowohl Abi als auch Studium nicht auf eine Karriere oder Laufbahn als Unternehmer vorbereitet, sondern als Arbeitnehmer. Und diese Fähigkeiten, die da halt fehlen, muss man sich selber aneignen.
Würdest du denn sagen, dass der Inhalt von einem Studium Wirtschaftsingenieurswesen dir eine gute Basis gegeben hat? Oder würdest du auch jetzt rückblickend sagen, boah, hätte ich die 5 Jahre, 6 Jahre im Unternehmen verbracht, hätte ich dieselbe Leistung sozusagen jetzt erbringen können als Geschäftsführer?
Nee, also ist absolut sinnvoll. Sollte man auf jeden Fall machen. Es vermittelt sehr gut die Grundlagen, sowohl technisch, also ingenieurstechnisch, als auch vom BWL-Bereich. Und das halt sehr gut aufbereitet. Man kann sich das alles selber aneignen, gerade das BWL kann man sich sehr gut selber aneignen, das sehe ich als unproblematisch, aber diese technischen Disziplinen sich privat zu Hause anzueignen, das ist schon sehr, sehr zähe Materie, und das in der Gruppe, in der Uni zu machen, in diesem Gesamtkonstrukt, ist deutlich angenehmer, und da zähre ich auf jeden Fall von. So in der Ideenfindung, wenn wir jetzt vor konstruktiven technischen Problemen stehen oder eine Lösung finden müssen, dann hilft dieser Hintergrund auf jeden Fall, ja.
Du hast es eben gerade schon so ein bisschen erwähnt, Metallerzeugnisse bzw. Dienstleistungen für den Industriebereich. Mhm. Was genau macht ihr und wie lange macht ihr das denn schon? Du hast gerade erzählt, dein Opa hat es gegründet.
Ja, also genau. Also mein Opa hat es gegründet im Jahr 1995, damals noch mit einem Partner zusammen. Die resultierte auch daraus, dass sie sich von ihren vorherigen Berufen Jobs kannten und haben sich dann irgendwann den Entschluss gefasst, ey komm, wir machen das jetzt hier auf selbstständiger Basis, da haben wir irgendwie mehr von. Da wollen wir uns ein bisschen verwirklichen, und dann ist das halt einfach immer gewachsen. Also es ist jetzt auch nicht so mit einem großen Businessplan gewachsen oder groß strukturiert, sondern es ist halt einfach passiert, wie es gekommen ist. So, ne? Durch gute Leistung kamen halt immer mehr Leute auf einen zu, die was von einem wollten. Und so hat sich auch die Ausrichtung dann immer weiterentwickelt. Und jetzt Stand heute ist es halt so, dass wir den Schwerpunkt haben auf der industriellen Instandhaltung von großen Produktionsanlagen, auf dem Stahlbau, das sind so die zwei Hauptsteckenpferde, und drumherum passiert halt ziemlich viel an begleitenden Disziplinen, also die mechanische Bearbeitung, das ist Zerspannung, Wasserstrahltechnik, all solche Sachen, Schweißtechnik natürlich, und auch die ganzen Sachen, die zertifizierungspflichtig sind, die uns dann auch total vom Wettbewerb abheben und auch so einen Burggrabeneffekt zusätzlich erzeugen.
Aber das ist dann alles schon durch deinen Opa entstanden, oder was hast du dann konkret weiterentwickelt und von deinem Opa übernommen und vielleicht sogar noch perfektioniert?
Also die Disziplinen in der Anzahl, die standen auch schon vor meiner Machtergreifung, und ich bin jetzt eigentlich eher daran, das einfach so weiter zu zertifizieren und auch so ein bisschen einfach vertikal weiter auszubreiten. Also die horizontale Breite der Dienstleistung, die steht ziemlich gut. Die möchten wir auch genauso erhalten. Das ist das, was nachgefragt ist. Und jetzt geht es halt darum, in den einzelnen Disziplinen ja sowohl die Qualität zu heben, als auch das, was man einfach anbieten kann an Produktionsspektrum. Das bezieht sich auf einerseits Zertifizierung einfach, Sachen, die man überhaupt machen darf, von TÜV-Seite her zum Beispiel. Andererseits aber auch das, was Produktions- und Fertigungsmöglichkeiten maschinenseitig da bieten einfach.
Also dann auch im Bereich Thema Digitalisierung beziehungsweise auch dann wirklich die Optimierung von Prozessabläufen.
Ja, absolut. Also Digitalisierung ist halt so ein Schlagwort, was man leichtfertig daher sagt, aber das ist auf jeden Fall echt Kernthema. Und auch das, was bei mir eigentlich so Prio 1, 2 und 3 ist, das trifft halt alle Bereiche der ganzen Organisationsstruktur. Also angefangen von banalen, langweiligen Sachen, die man einfach machen muss, wie Buchhaltung, so diese Backoffice-Abwicklung, Aber dann geht es in die Bereiche, die halt wirklich dann auch Geld bringen, richtig? Das sind diese Produktionsprozesse zu optimieren, die Vorbereitung vor allem, also die Qualität der Aufbereitung der Daten, die in den Fertigungsmitarbeitern an die Hand gegeben werden, einfach so gut aufzubereiten durch digitale Hilfsmittel, dass möglichst wenig Effizienzverluste entstehen. Das ist das eine natürlich und dann halt die anderen Sachen. Mitarbeitergewinnung ist ein Riesenthema, was echt mit einer der größten Herausforderungen ist, aber es ist wirklich eine Herausforderung, die mit ganz einfachen Werkzeugen nach Kochrezept eigentlich zu lösen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass daran heutzutage noch Existenzen kaputt gehen müssen, wenn der Unternehmer weitsichtig genug ist, zu wissen, wie man denn dieses Problem angeht und halt auch löst. Also die Lösungsansätze sind bekannt, die gibt's. Man muss sie sich nur zusammensuchen und vielleicht dann auch Berater reinholen, die einen da unterstützen und das einfach umsetzen. Und dann ist das auch kein Thema mehr. Und das Gleiche gilt für den Bereich Neukundengewinnung. Also bei uns ist es so, der Kundenstamm ist extrem gut, sehr treu. Die meisten haben wir seit Gründung oder halt in den ersten Jahren nach Gründung gewinnen können, die Kunden, und seitdem gehalten, was natürlich für uns spricht in der Qualität der Arbeit, Flexibilität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit und einfach die Treue. Das äußert sich halt in einer sehr guten Basis für uns. Aber darauf möchten wir aufbauen und diesen Kundenstamm diversifizieren natürlich, was einerseits das Risiko senkt, aber auch einfach Wachstum ermöglicht. Weil ich meine, so die Produktionswerke, wenn man sich das so vorstellt, also so ein Stahlwerk, das hat halt eine Summe X, die es produzieren kann, dann ist halt irgendwann Ende und dann können wir auch nicht mehr reparieren, wenn diese Summe erreicht ist. Und da muss man halt andere Kunden finden, um zu wachsen, um da hochskalieren zu können. Und das ist halt einzig und allein heutzutage noch im großen Stil über Online-Ansätze möglich.
Also dann quasi aber auch zu skalieren über andere Branchen. Dass man sagt, okay, wir lösen uns ein bisschen von diesem Ansatz Stahlwerke oder produzierendes Gewerbe, im Bereich vor allem Stahlerzeugnisse, und gucken, stellen uns ein bisschen breiter auf, um da dann auch unsere Dienstleistungen im Bereich Metallverarbeitung, Bearbeitung und Industriedienstleistungen auch anderweitig irgendwo anzubieten.
Ja, also auf jeden Fall. Das muss man auf jeden Fall diversifizieren. Also das, was wir machen inhaltlich, würde natürlich sich nicht groß unterscheiden, aber die Branche halt, in der wir dann unterwegs sind, schon. Andererseits muss man natürlich auch sehen, wir brauchen jetzt hier nicht irgendwelche wilde Spinnereien anfangen. Also wir haben schon einen Hintergrund, wo wir herkommen, wo wir unsere Expertise haben. Und es gibt auch genug andere Firmen, also total unterschätztes Wirtschaftsgebiet ist das Sauerland, ne? Was da an Industrie da ist, was da für Möglichkeiten sind, das zu erschließen, weil die haben von Internet da drüben noch nichts gehört. Und wenn man da einfach mal reingeht und das versucht, so ein bisschen zu erschließen für sich und denen auch einfach nahezubringen, ey Leute, guck mal, geht mal 50 Kilometer vielleicht Richtung Westen und da ist auch viel los und da sind wir und wir können euch hier auch unterstützen. Und wenn man diesen Gap irgendwie schließt, da die Connection schafft, dann ist das schon sehr, sehr viel Marktgewinnung in dem gleichen Kundensegment, wo wir also Expertise sehen. Andererseits natürlich gibt es auch andere Branchen. Wir hatten jetzt zum Beispiel diese Woche ein super spannendes Projekt akquirieren können über Neukunden, Ingenieursbüro, die auf uns aufmerksam geworden sind über unsere neue Website, die uns sonst nicht gefunden hätten. Da ist der Hintergrund, dass die hatten eigentlich einen Stahlbauer, der die Projekte für die macht, und die Anfrage erhalten und der hat sich einfach 6 Wochen nicht gemeldet auf die Anfrage. Und irgendwann hat der Kunde gesagt, ey komm, das kann ja nicht sein, dann suchen wir uns mal einen anderen. Und dann haben die halt im Internet geguckt, sind freundlicherweise auf uns gestoßen. Ich habe dann die Anfrage innerhalb von 48 Stunden bearbeitet, nochmal nachgefasst mit dem Telefonat, wie sieht's aus, und habe dann aufgrund dessen, dass wir so schnell waren und die gesagt haben, ey krass, das scheint hier echt professionell bei euch zu laufen, super toll, dass ihr auch anruft und da so hinterher seid, ihr kriegt den Auftrag. Und dann haben wir den Auftrag bekommen, und was ist es? Es ist jetzt so ein Transportgestell, erstmal von der Technik unspektakulär, aber das da wird eine Radarstation aufgebaut und das wird dann an eine Forschungsstation am Nordpol ausgeliefert. Also ein richtig cooles Projekt, und da freuen wir uns sehr, dass wir da jetzt so einen Kunden akquirieren konnten, der so sehr innovative Sonderlösungen in ganz extremen Bereichen schafft und dass wir da jetzt auch Teil sein dürfen von.
Das challenge vermutlich auch die Organisation an sich nochmal. Ne? Du hast zwar jetzt gesagt, das ist erstmal unspektakulär vom Inhaltlichen sozusagen, aber auch an solchen Projekten teilhaben zu können, da mal vielleicht auch ein bisschen Insights zu bekommen, dass das, was noch so möglich ist, glaube ich, unglaublich spannend.
Ja, absolut. Also das kann ich nur so unterstreichen. Dass man einfach Einblick in andere Branchen bekommt und einfach sich da auch Inputs holt oder einfach sieht, okay, die machen das so und so, da sind auch die Produkte nachgefragt. Daraus kann man ja wieder Schlüsse für sich ziehen, wie man dann wieder anders vermarkten kann. Ja. Und das ist halt auch immer so der Login oder dieser Schritt in die nächste Tür rein.
Ich würde mal ganz gerne so ein bisschen Richtung Richtung dem Thema kommen, über das wir eigentlich heute sprechen wollten. Unternehmensnachfolge.
Ja.
Wir haben ja schon am Anfang so ein bisschen, hast du erzählt, dass du schon im Kindergarten sozusagen darüber nachgedacht hast, das Unternehmen zu übernehmen. Wie sieht letztendlich, wenn man den Entschluss gefasst hat und dann auch sozusagen mit den Füßen in der Tür steht, wie sieht so ein Prozess überhaupt aus? Wie muss man sich das vorstellen für jemanden, der jetzt nicht aus dem Unternehmer-Background sozusagen kommt?
Ja, also das kann man eigentlich in, ich sag mal, zwei ganz voneinander strikt zu trennende Bereiche trennen. Das eine ist dieser formal-juristische Akt, der halt total wichtig ist und echt viel aufwendiger ist, als wir das uns vorgestellt haben. Also wir sind da jetzt dran, eigentlich seit 8, 9 Monaten diesen ganzen Prozess durchzuhauen. Da steckt natürlich auch viel hinter, ein Rechtsformwechsel ist dabei, eine Aufsplittung von Betriebsvermögen in verschiedene Gesellschaftsstrukturen. Also da ist schon ein bisschen mehr hinter als dieser reine Nachfolgeakt. Aber nichtsdestotrotz muss man sich auch da Gedanken machen. Ne? Also da gehört dann halt zu, wie wird übertragen steuerrechtlich? In welche Gesellschaftsform wird übertragen? Was löst das für Kosten aus? Durch Berater, durch formale Notarakte, aber auch vielleicht echt Steuerauslösung, wo man natürlich glücklicherweise in Deutschland eine Begünstigung des Betriebsvermögens hat und dann so Unternehmen im Ganzen unter gewissen Rahmenbedingungen steuerneutral in die nächste Generation übertragen kann.
Solange du es, glaube ich, weiterführst, ist, glaube ich, irgendwie eine Bedingung, oder?
Es ist natürlich die Bedingung, dass man weiterführt, dass man die Lohnsumme recht konstant hält, ja. Sind so Bedingungen und gewisse Rahmenfaktoren, die da einfach halten bleiben müssen. Man darf 7 Jahre nicht verkaufen zum Beispiel, solche Sachen stecken dahinter. Ist ja auch im Interesse, also das stellt jetzt für mich keine Herausforderung dar, das einzuhalten, weil ich jetzt ja nicht direkt Reibach machen wollte und alles verscheuern, sondern das hat ja...
Sprechen in 6 Jahren nochmal.
Ja gut, dann sind die 7 Jahre ja fast rum, genau. Dann können wir gucken. Also das hat ja alles einen langfristigen Ansatz und das steckt so hinter diesem einen Punkt. Also das Ganze, dieses formal-juristische, wo man sich einfach mal mit den Beratern zusammen ein Konzept erarbeiten muss. Auch dafür ist es natürlich ratsam, sich selbst in diese Materie einzulesen. Das auch nochmal zu der Stelle dazu. Das ist nichts, was man im Studium lernt, auch nicht im BWL-Studium. Da gibt es sehr, sehr viele gute Bücher zu und einfach wissen, was man sich so aneignen kann, auch durch Seminare oder Fortbildung, dass man selber weiß, was man denn von dem Berater erwartet, dass er für einen umsetzt. Weil auch so, ich arbeite ja mit Fabians Vater da zusammen, auch ich bringe ihm Input, wo er sagt, ja gut, okay, das können wir so machen. Ne, und was jetzt von ihm vielleicht nicht gekommen wäre, weil er andere Ansätze hatte. Deswegen ist es auch einfach wichtig, selber zu wissen, was geht, was ist denn vielleicht interessant und dann zusammen in den Dialog zu treten, was ist denn sinnvoll. Ne? Weil am Anfang hatte ich auch so ein bisschen größenwahnsinnige Ideen da, diesen formalen Akt durchzubringen. Da war dann eine Familienstiftung, mehrere Holdingstrukturen übereinander und dann haben wir gesagt, ja gut, das kann man machen, klar, gehen tut alles, aber Kosten nutzen und dann auch noch die Bank davon überzeugen, das mitzutragen, das verständlich rüberzubringen, passte dann irgendwo nicht. Und der eigentlich spannendere Block ist halt dieser andere, ne, dieser inhaltliche, die Nachfolge inhaltlich aussieht. Und da fängt es halt echt früh an. Ne? Also für mich persönlich hat es halt echt da angefangen, dass ich irgendwann früh den Entschluss gefasst habe, yo, ich mache das jetzt. Das war echt so, mit 12 vielleicht spätestens war dann der Entschluss gefasst. Und dann ging es halt darum, nach und nach einfach die Persönlichkeit darum auch zu bilden. Das macht man selber. Also alleine, das ist auch echt ein mega Push schon, wenn man weiß, man hat in der Familie so ein Unternehmen in der Hinterhand. Und ich meine, ich bin ja auch in dem unternehmerischen Umfeld aufgewachsen. Wir haben mehrere Unternehmer in der Familie, auch Unternehmen, die deutlich größer sind als unseres noch. Und natürlich auch im Umfeld durch Freunde, Bekannte. Das schafft sehr viel Selbstvertrauen und Zuversicht in das, was man da macht und vorhat, das Richtige ist. Und darauf, das ist eigentlich so der Grundstein, auf dem man dann aufbaut, sich selbst persönlich weiterzuentwickeln. Das hat verschiedenste Sachen, also echt Selbstvertrauen, freies Sprechen, andere Leute von dem, was man möchte, überzeugen zu können. Sowas gehört da alles zu und das entwickelt sich über die Jahre. Ne? Und das habe ich halt in der Schule schon immer so gehabt, dass ich da auch irgendwo mich als starke Persönlichkeit behaupten konnte. Und dann das darüber zu entwickeln. Und dann geht es natürlich darum, sich das Wissen anzueignen. Also ich bin da eher so, auch so ein bisschen im Stillen habe ich mich da so aufgebaut, würde ich sagen. Also es war jetzt nicht so, dass als ich 12 war, ich zu Opa gesagt habe, okay Opa, komm, wir machen jetzt hier einen Vorvertrag, in 12 Jahren ist es soweit. Da bereiten wir uns jetzt formal drauf vor. Ja. Sondern es war halt immer so, stand unausgesprochen im Raum. Es hätte ja auch meine Mutter oder mein Onkel machen können, ein Verkauf, ein Exit. Es gab ja unzählige Möglichkeiten, sowas auch fortzuführen in der Zukunft. Ja. Und deswegen, ich habe immer gedacht, komm, ich mache das, baue da mal drauf und er hat es auch irgendwo im Hinterkopf gehabt, aber es gab jetzt halt nicht da schon so eine feste Connection. Ich habe das für mich im Stillen aufgebaut, das Wissen und den Willen immer stärker gefasst Und auch dann natürlich das Studium passend gewählt, gar keine Frage. Man darf, muss auch dazu sagen, ich habe das 10 Jahre bei uns vor Übernahme der Geschäftsführertätigkeit, war ich mit in der Fertigung und habe das Unternehmen in allen Organisationsebenen, an allen Standorten, in allen Bereichen kennengelernt, mitgearbeitet. Also ich kenne auch von der technischen Materie. Ich habe mir selber die Hände schmutzig gemacht und mit allen zusammengearbeitet, was auch jetzt gleich ein ganz wichtiger Punkt sein wird im weiteren Nachfolgeprozess. Und ja, irgendwann war es dann halt so weit, dass wir gesagt haben, okay, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt zwischen ich habe mich vorbereitet, ich bin jetzt soweit persönlich, von der Persönlichkeit, vom Fachwissen und ja, die unternehmerischen Rahmenbedingungen sind jetzt die richtigen. Also ja. Opa ist jetzt soweit, er kann in Rente gehen finanziell, er hat auch keine Lust mehr, das Unternehmen zu entwickeln. Es muss jetzt frischer Wind rein und dann war es einfach der Punkt, jetzt zu machen. Und dann geht es ja erst richtig los mit der eigentlichen Nachfolge. Dann ist dieses ganze stille Vorgeplänkel geschehen, wo man sich selber entwickelt und das so mit der Familie klärt. Oder beziehungsweise dann fängt dieser Prozess des Klärens mit der Familie an, weil es sind ja noch andere Mitglieder in meiner Familie. Ich habe eine Mutter, einen Onkel, eine Schwester, einen Cousin. Und dann geht es dann ja auch irgendwo um finanzielle Themen, diese Erbmasse irgendwie dann zu strukturieren, wo wir natürlich eine ganz einfache und faire Lösung gefunden haben. Ich trage das Risiko, also trage ich auch die Erträge. Das war eigentlich ganz einfach so und damit war das auch durch. Und es geht auch nicht anders. Also mir war auch in dem Punkt ganz wichtig, dass ich alleiniger Entscheidungsträger werde. Weil ich habe ganz starke Visionen, die auch irgendwo dann natürlich erstmal tief in meinem Kopf drin schlummern und die muss ich auch versuchen irgendwie nach umzusetzen. Und da möchte ich nicht immer in Abstimmung mit einem Familienrat gehen und irgendwie da mich rechtfertigen müssen, warum ich jetzt das und das mache, sondern ich wollte halt dann mein Ding durchsetzen können und habe natürlich dadurch auch den Rückhalt der Familie, die tragen das mit, das ist super. Und als dann dieser Prozess der Klärung mit der Familie abgeschlossen war, dann ging es halt natürlich darum, okay, jetzt muss ich halt auch in dieses Organisationskonstrukt Unternehmen eintauchen. Also erstmal die Aufgabenübernahme als Geschäftsführer, dass ich angeleitet werde in allem, was da anfällt. Und das ist auch was sich entwickelt im Laufe der Zeit.
Also war das so ein fließender Übergang quasi? Du hast angefangen, parallel zu deinem Opa, er hat dir was beigebracht und er ist langsam rausgegangen und du langsam weiter eingestiegen? Oder wie war da so...
Also,
wie war so der Prozess?
Ja, Opa hat sich das vielleicht so vorgestellt. Also ich habe das natürlich auch geschickt angegangen. Da stand halt auch Strategie hinter, das ist gar keine Frage. Opa wollte eigentlich noch so 3 Jahre machen.
Ja.
Jetzt macht Opa keine 3 Jahre mehr?
Nee, also das hat sich dann doch anders herausgestellt. Aus den 3 Jahren wurde dann 1 Monat.
Das ist aber sportlich.
Ja, also da habe ich gesagt, komm, 1 Monat haben wir irgendwie so diese Phase gemacht, wo er mir erklärt hat, was er so eigentlich den lieben langen Tag macht. Dann habe ich das verstanden gehabt und auch diese Aufgaben übernommen. Und dann habe ich gesagt, okay, Opa, dann brauche ich dich jetzt so nicht mehr hier mit an meiner Seite. Ich mache es jetzt alleine. Und dann haben wir das auch so durchgezogen. Dann war er raus, hat sich auch aus den Entscheidungen rausgehalten. Und ab da konnte ich halt eigentlich mein Ding machen. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht Eigentümer war. Dieser Prozess lief ja, wie gesagt, sehr lange. Aber ab dem Zeitpunkt habe ich halt das Unternehmen strukturiert und halt umgewandelt. Und dann gingen halt diese ganzen Sachen los. Ich musste die Kunden kennenlernen, weil wir Stammkundengeschäft. Ich musste mir deren Vertrauen erkämpfen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die so einen jungen Bengel wie mich da direkt
25
akzeptieren.
25 bist du, ne?
Ich bin jetzt 24.
24.
Und so die Leute, mit denen ich spreche, die halt auf dem anderen Seite des Tisches sitzen, die sind halt mindestens doppelt so alt wie ich. Ja. Und sind halt gestandene Geschäftsleute, Einkäufer, Techniker. Und die musste ich erstmal davon überzeugen, dass ich es wert bin, dass sie sich mit mir an einen Tisch setzen und dass ich ja deren richtiger Ansprechpartner bin. Und das war am Anfang natürlich auch eine Sache, die einfach gemacht werden musste, dass... Stand jetzt für mich nicht als großes Problem da, das habe ich halt einfach dann gemacht. Dann war das auch durch. Und das Gleiche war halt auch so, die Mitarbeiter davon zu überzeugen, ne, dass das richtig ist, was ich jetzt mache oder dass das der richtige Weg ist, dass ich jetzt das Unternehmen übernehme. Das stellte jetzt an sich auch keine große Herausforderung dar, weil die Mitarbeiter kannten mich. Ich habe mit allen zusammengearbeitet in der Fertigung. Die haben sich darauf gefreut, weil die wussten, okay, der macht das jetzt, der macht das die nächsten 40 Jahre. Der hat einen Plan vor Augen, der will das innovativ nach vorne bringen, das Ganze. Und ja, so war das dann eigentlich auch kein großes Problem. Aber das sind halt alles so Prozesse, Punkte, die man halt beachten muss bei sowas.
Also wurden dann aber auch die Veränderungen, die du quasi umgesetzt hast, auch direkt von den Mitarbeitern mitgetragen, weil sie sich gedacht haben, hey, der hat eine gute Idee, der hat jetzt auch das vor, weiter zu entwickeln. Ja. Also war da auch von den Mitarbeitern dementsprechend der Rückhalt?
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, zu 98% ging das eigentlich unproblematisch so durch, in allen Hand in Hand. Man muss es natürlich gut erklären. Das ist eine so der wichtigsten Hürden, auch für junge Geschäftsführer, Leute, die da so ein Unternehmen übernehmen oder grundsätzlich auch in Entscheidungspositionen, in Managementpositionen sind. Man ist in der Regel extrem motiviert, hat den Plan perfekt vor Augen im Kopf, durchdacht seit Jahren und man weiß genau, was jetzt zu tun ist, in welcher Reihenfolge und wie und was, aber man muss es auch diese Botschaft halt übermitteln können. Ne? Und zwar so, dass man auch alle mitzieht, weil wenn die Hälfte der Truppe sagt, ah, okay, scheint ja ganz nett zu sein, aber das ist jetzt für mich mit Arbeit verbunden, habe eh nur noch 5 Jahre zur Rente, lasse ich jetzt mal lieber, dann scheitert das Projekt. Ne? Und man muss halt es schaffen, durch diese Unternehmenskultur, die ich jetzt als junger Geschäftsführer prägen kann, so aufzubauen, dass ich alle mitziehe, um die Änderung durchzusetzen. Sonst klappt es nicht.
Es ist natürlich auch spannend, dass du dir Gedanken überhaupt über Unternehmenskultur machst. Ne? Weil wenn man so über Metallbau nachdenkt, das ist ja eigentlich ein total Oldschool-Bereich, wo man früher gesagt hat, okay, du bist jetzt in der Fertigung und machst jetzt deinen Job und ist gut. Und alles darüber hinaus war ja früher in der Branche gar kein Thema. Und dass du jetzt als 24-jähriger Geschäftsführer da reinkommst und quasi sagen kannst, ich beschäftige mich jetzt auch mal mit dem Thema Kultur und ich will jetzt mal schauen, wie kann ich mich als Arbeitgeber besser aufstellen. Das ist natürlich auch ein enormer Prozess, den du quasi neu mit reinbringen kannst.
Ja, absolut. Also das ist auch eigentlich mit das Wichtigste, was man überhaupt machen kann als junger Unternehmer, wenn man so ein Unternehmen übernimmt, gerade wo so ein bisschen, sage ich mal, Innovationsstau ist oder grundsätzlich aus diesen angestaubten Branchen kommt, das halt wieder irgendwie attraktiv zu gestalten. Das ist jetzt nicht nur Metall, das ist auch jedes andere Handwerksgewerk. Also ob Holz, Schreinereien oder Fliesenleger, also das ist eigentlich egal. Alles, wo halt irgendwie körperlich gearbeitet werden muss, was sich auch nicht vermeiden lässt und auch in Zukunft sich nicht vermeiden lassen wird, was auch nicht schlimm ist, weil es trotzdem absolut ansehnbare Berufe und ehrwerte Berufe sind, weil das total wichtige Tätigkeiten sind. Und das darf man auch nie als Gesellschaftsmitglied vergessen, weil wenn jetzt irgendwann keine Leute mehr Lust haben, Toiletten an die Wand zu schrauben, ja, dann haben wir alle ein Problem. Ne?
Dann merkst du erst, wie wichtig das ist.
Genau, dann
wenn
merkt man
nicht mehr hast.
Genau, also wenn man im eigenen Haus angekommen ist, und da sind ja die meisten Handwerker tätig, und zwar in einer Eigenheimsanierung oder halt in der Haussanierung, im Hausbau, wenn die da keinen Bock mehr drauf haben und die Leute dann halt ja Probleme haben, in einem gut sanierten Haus zu wohnen, dann merken sie es erst so. Ne? Oder wenn sie dann halt merken, oh, ich muss jetzt irgendwie für einen Handwerker, der hier kommt, eine Glühbirne bei mir auffängt, 100 Euro die Stunde zahlen, weil es keiner mehr machen will und das dann der Marktpreis ist, dann merkt man es. Und dann findet wieder dann erst das Umdenken statt. Und da möchte ich einfach vorweggreifen und diese Branche wieder attraktiv machen und einfach als attraktiv darstellen, weil das ist er halt. Ne? Wir, gerade bei uns jetzt in der Firma, wir haben ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Uns kann man jetzt nicht vergleichen mit einem anderen klassischen Metallbauer, der irgendwie Edelstahlgeländer fertigt oder so dieses Klassische, was man vielleicht vor Augen hat, wenn man an einen Metallbauer denkt, sondern wir sind halt in der Industrie. Wir machen jeden Tag was anderes, immer auf Zuruf. Es ist total flexibel, individuell und vielfältig und das ist so spannend für die Leute. Und indem ich das auch vermittle mit in der Verbindung mir als junger Chef, ich will das Unternehmen entwickeln, digitalisieren, investieren, kriegt man auch die jungen Leute. Wenn man diese Botschaft vermitteln kann, kriegt man genau die richtigen Mitarbeiter, die man sich wünscht, die nämlich Lust haben, sowas mitzuentwickeln. Mir macht das ja auch Spaß. Also ich mache das natürlich, um Geld zu verdienen, gar keine Frage. Aber ich mache das auch, weil ich mich darin verwirklichen kann. Also ich habe jetzt nicht jeden Tag, wenn ich da sitze, die Dollarzeichen vor Augen oder rechne mir irgendwie aus, was da unterm Strich hängen bleibt, sondern ich sehe mich da auch irgendwo einfach als Verwalter dieser Struktur. Ne? Also einfach, das ist auch einfach ein Beruf, den man ausübt, Geschäftsführer zu sein, Unternehmer zu sein, ist eine Lebenseinstellung, das ist nochmal was anderes. Das geht weit darüber hinaus und umfasst das gesamte Leben in allen Bereichen, weil als Unternehmer dann natürlich auch gerne mal dann halt 14, 15, 16 Stunden arbeitet und dann so Thema Familie dann vielleicht einen anderen Stellenwert mal ein Jahrzehnt lang hat, ne? Ja. Und man den Fokus woanders setzt. Und ja, diese ganze Kulturprägung ist halt total wichtig einfach. Und darüber kriegt man die Leute, auf jeden Fall.
Würdest du das dann auch als größte Herausforderung sehen für so einen Generationenwechsel? Auch dieses, dass man sich selber quasi ein bisschen zurückstellen muss, dass man sich auch mit diesen Themen Digitalisierung befassen muss, dass man auch selber mit anpacken muss, dass das auch mit so einer Herausforderung ist? Oder was würdest du so als größte Herausforderung definieren?
Die größte Herausforderung würde ich eigentlich sagen, dass man eine eigene Persönlichkeit entwickelt, mit der man das Unternehmen prägt. Also das geht jetzt über Themen wie Digitalisierung hinaus, das trifft das ganze Unternehmen, weil der Unternehmer ist dessen echt Persönlichkeit, Charaktereigenschaften abfärben auf diese gesamte Struktur. Wenn ich jeden Tag mit einer Fresse in eine Halle gehe, dann haben meine Mitarbeiter auch keinen Spaß an ihrer Arbeit. Ne? Aber wenn ich wirklich das Individuum Mitarbeiter in den Fokus stelle und das wirklich gewissenhaft mache und das ernst meine und nicht so nur daher sage, und sondern das sind wirklich Leute bei uns, die arbeiten seit 25 Jahren bei uns, die gehören irgendwie zur Familie, ich weiß, was bei denen privat los ist, die wissen, was bei mir los ist, das ist ganz ein enges Verhältnis und das wirklich so lebt und ernst meint und das dann auch so bei den Mitarbeitern ankommt, dass es ernst gemeint ist, das ist eine ganz wichtige Herausforderung, weil warum so Nachfolgen in den Familien scheitern, ist oft, dass einfach Nachfolger kommen aus der Familie heraus, die weder den Wissenshintergrund haben, sowohl von dem fachlichen als auch von den Persönlichkeitsmenscheneigenschaften, die so ein Unternehmercharakter einfach mitbringen muss und dann einfach dahingesetzt werden, weil ach ja, einer muss es ja machen und das scheitert einfach sofort, weil die eben genau das nicht machen. Die schaffen es nicht, die Mitarbeiter mitzuziehen, die Kunden zu überzeugen, dass jetzt in der nächsten Generation die Qualität genauso hoch bleibt oder sogar besser wird. Und das ist, denke ich, die größte Herausforderung.
Ich glaube, es ist natürlich auch schwierig in der Situation, wenn du gerade aus so einer Familienunternehmerperspektive kommst und als junger Mensch da reingesetzt wirst, diese Motivation auch zu bekommen, das zu machen, wenn du vielleicht von Kindheitstraum an was anderes machen wolltest, aber dann sozusagen die familiäre Verpflichtung dahinter ist. Wir haben ein Unternehmen seit 200 Jahren, irgendwer muss es jetzt machen, wie du sagst. Es ist natürlich immer eine total schwierige Entscheidung. Man muss ja auch dazu sagen, du hast ja von deiner Familie und auch von der unternehmerischen Seite unglaubliches Vertrauen bekommen, dass dir zugesprochen wird von der Familie, dass du alleiniger Inhaber bist und alleinig Entscheidungen treffen darfst. Ja. Das ist ja eben in vielen Unternehmen im Familienbereich anders. Da hast du ja eben häufig diesen Familienrat, der erstmal fünfmal einberufen werden muss, bevor ein Kugelschreiber bestellt werden darf. Mhm. Und das muss man ja auch sagen, Kudos an dich an der Stelle. Das ist ja was auch eher selten ist, dass jemand in deinem Alter schon direkt so ein Vertrauen bekommt. Das zeigt ja, dass du irgendwo in den letzten 10 Jahren, wo du schon im Unternehmen unterwegs warst, was richtig gemacht
hast. Irgendwas zumindest.
Ja, irgendwas, ne? Also irgendwas scheint es da zu sein. Oder die haben halt einfach keinen anderen gefunden.
Ich wollte eben schon fragen, gab es irgendwie einen Plan B? Ja. Also gab es sowohl von deiner Seite aus einen Plan B, als auch von der Seite deines Opas?
Also von der Seite meines Opas Plan B wäre sicherlich gewesen, dass einfach irgendwie so lange weiter zu wirtschaften, bis es halt dann ja entweder eher in eine Kiste geht oder einfach die Organisationsstruktur zusammenbricht und dann.
Aber dann hätte es ja auch wer geerbt. Also sagen wir, der Fall wäre eingetreten, dein Opa wäre quasi gestorben, während es ihm gehört und er Geschäftsführer ist, dann hätte es ja trotzdem irgendwer einer von euch übernehmen müssen.
Ja, dann wäre es also rein von der Erbmasse her einfach an die nächste Generation gegangen, aber
tatsächlich,
also die inhaltliche Frage wäre ungeklärt gewesen. Ja. Also wer jetzt die Geschäftsführung operativ übernimmt, das wäre auch nicht zu besetzen gewesen durch die Familie. Das hätte extern oder durch irgendwie Betriebsleiter dargestellt werden müssen, aber das wäre gescheitert. Also hätte ich das nicht gemacht, wäre der sinnvollste Weg gewesen, das an unsere Kunden zu verkaufen, weil der Bedarf ist ja da und die Struktur, man hätte da Geld für bekommen. Das wäre der sinnvolle Weg für die Familie gewesen, hätte ich auch so empfohlen. Und ich bin jetzt auch jung, ich habe ja auch noch keine eigenen Kinder und ich musste mich ja auch mit dem Thema befassen, was ist denn, wenn der Worst Case eintritt und ich fahre mit dem Motorrad vom Baum. Und dann muss ja auch irgendwie das Ganze weiter strukturiert gehen. Und da musste ich ja auch schon testamentariell und durch Vorsorgevollmachten alles in gelenkte Bahnen bringen. Und das sind halt auch so Themen. Ne? Also letztes Jahr dachte ich nicht, dass ich mit 24 ein Testament schreiben werde und auch mit solchen Sachen konfrontiert bin. Ne? Aber das ist halt auch notwendig, um dann halt diese Was-wäre-wenn-Worst-Case-Situation zu klären, dass sowas nicht ungeplant passiert. Weil das ist auch eine der größten Herausforderungen für den Mittelstand, für Gründer, die nicht loslassen können, das ewig lange machen und dann keine Nachfolger haben und das auch unstrukturiert einfach in die Erbmasse fließen lassen, dann geht es auch kaputt. Das sind so auch Probleme, ne? Ganz klar.
Ja, auf jeden Fall.
Mal vielleicht so als Frage, was war das für dich für ein Gefühl, so als du den ersten richtigen Tag als dann auch Geschäftsführer und Inhaber hattest? Bist du da in den Laden reinspaziert und hast du gedacht, boah, geil? Oder war das auch so ein bisschen Ehrfurcht dabei?
Ich würde sagen, ich habe es eigentlich neutral wahrgenommen tatsächlich, weil ich war dann schon so in diesem Modus Geschäftsführer da, sondern habe es dann einfach ja schon, also ich war schon 6 Monate eigentlich Geschäftsführer, bis ich Eigentümer wurde und dann war ich, ja, war es halt einfach ein normaler Tag tatsächlich irgendwie. Ne? Also
ein Montag wie immer.
Ich habe es mir auch spektakulärer vorgestellt. Ich glaube, es war tatsächlich ein Freitag oder Donnerstag. Wir waren noch nicht mal essen oder so. Es war tatsächlich einfach ein ganz normaler Tag. Es war auch okay, ne? Also es ist halt einfach so ein Akt gewesen, der war ja nur noch jetzt rein formell und das eigentliche Inhaltliche lief ja schon einfach als Prozess. Also ich kann jetzt nicht so einen Stichtag sagen, ab dem ich gesagt habe, yo, jetzt ist es soweit. Also da sind so Tage, wo ich große Erfolge feiere, operativ doch cooler, die mir dann mehr mehr so Glücksmomente schenken.
Ist auch absolut wichtig, solche Sachen auch zu zelebrieren. Man vergisst das häufig im unternehmerischen Alltag. Ich glaube, Lukas und ich kennen das auch. Wir machen das ja auch einmal im Sommer und einmal im Winter, zumindest uns mal dann auch auf privater Ebene zusammenzusetzen, was zu zelebrieren. Ich glaube, wenn man jung ist und so viel Druck und Stress vom Unternehmerischen her bekommt, vergisst man das häufig, dass auch eben kleine Erfolge eben Erfolge sind.
Ja, du musst auch die Zeit haben, das zu feiern, ne? Das ist ja immer.
Das kommt noch dazu. Bei 16 Stunden, wie Joshua Arbeit, geht dir das manchmal nicht.
Ja, auch nicht immer, ne? Das war jetzt auch eine Ausnahme. Also das schafft man ja auch nicht dauerhaft, ne? Aber also 10, 12 Stunden sind es natürlich immer. Also das ist halt auch dauerhaft. Und ich bin auch samstags und sonntags immer in der Firma. Und alleine dadurch, ne? Also wenn man, das ist ja auch ein Rechenexempel. Wenn ich in der Woche doppelt so viel arbeite, wie einer, der nur 40-Stunden-Woche macht, schaffe ich auch doppelt so viel, ne? Dann mache ich die Arbeit von 2 Jahren in einem Jahr. Und habe sogar noch vielleicht irgendwie einen exponentiellen Faktor drin. Das ist ja schon ein Mega-Push auch einfach.
Auf jeden Fall. Also würdest du auch sagen, so dieser Generationenwechsel hat eurem Unternehmen wirklich eine neue Chance gegeben? Beziehungsweise es war irgendwo, die Frage ist so, welche Chancen bietet so dieser Generationenwechsel? Kannst du da irgendwas beziffern konkret? Oder ist das so generell Nachfolge ist eigentlich so die Chance für so ein Familienunternehmen?
Beziffern, was meinst du damit?
Also kannst du wirklich ein Praxisbeispiel sagen, oder wo du sagen, bei uns war durch den Generationenwechsel, gab es die Chance, das Unternehmen in eine Richtung weiterzuentwickeln?
Ja, auf jeden Fall.
Oder besonders irgendwo den Fokus drauf zu legen?
Ja, also auf jeden Fall. Einfach dadurch, dass man den Mitarbeitern, die man eh schon hat, wieder eine Perspektive bietet, ne? Also wenn die sehen, okay, der aktuelle Eigentümer, Geschäftsführer scheint so der Einzige zu sein, der es irgendwie drauf hat, und der ist jetzt irgendwie Mitte 60, der hat ja auch nicht Bock, ewig zu machen. Und ich muss aber noch 30 Jahre arbeiten, das passt zeitlich irgendwie nicht. Dann machen die sich ja auch Gedanken, ist mein Arbeitsplatz nachhaltig? Mhm. Und das ist eigentlich so das Wichtigste und Fundamentalste und auch Erste, was halt geschehen ist, ne? Dadurch, dass ich dann halt angefangen habe, die gemerkt haben, oha, okay, der kann's, der weiß, was er macht, der hat einen Plan, habe ich denen wieder eine Perspektive für die Zukunft geboten und eine Arbeitsplatzsicherheit wiederhergestellt, die sonst halt fraglich gewesen wäre. Das ist so ganz klar das Erste. Und auch dadurch, dass man als nächste Generation immer mit einer anderen Art von Technologie aufwächst, mit einer anderen Art von, ja, wie das Leben einfach gestaltet ist, bringt man ja ganz anderen Input in so eine Organisationsstruktur rein, die total essentiell ist, um auch immer Schritt zu halten. So, und mir ist das auch ganz bewusst, dass wenn ich in 30 Jahren, 40 Jahren sage, okay, irgendwie ist jetzt ist es vorbei für mich, so, ich bin ausgebrannt irgendwie so, dass dann einfach die nächste Generation wieder dran muss, weil die wieder ganz neuen Input, ganz neuen Elan mitbringt. Und so ist es halt immer. Und das schlägt sich gerade in den Bereichen Mitarbeitergewinnung durch. Also ein junger Kerl geht auch lieber zu einem jungen Chef, der innovativ ist und Pläne hat für die Zukunft, als zu so einem alten Sack, wo nicht mehr klar ist, was überhaupt so Phase ist, ne? Das ist der größte Punkt, würde ich sagen.
Also wirklich dann dieses Thema Mitarbeiter, was bei euch wahrscheinlich mit so die knappste Ressource dann wahrscheinlich auch ist, ne?
Ja.
Oder wo auch dann der größte, wie du eben schon gesagt hast, größte Augenmerk drauf lag, das weiterzuentwickeln und wirklich auch zu wachsen. Wir wissen ja jetzt, also du hast das vor einem Jahr übernommen, und wir wissen ja auch, dass es relativ erfolgreich war, was die Mitarbeitergewinnung angeht. Mhm. Kannst du da nochmal so ein bisschen so ein Insight zu geben, auch weil das ja auch für viele Mittelständler wirklich ein Problem ist?
Ja, also letztes Jahr, der größte Hebel war einfach erstmal jedem zu erzählen, den man kennt, dass man Mitarbeiter sucht. Und zwar über das eigene Netzwerk erstmal versuchen, an Mitarbeiter zu generieren. Und zwar bei jeder Gelegenheit sagen, ich suche das. Das gilt für alle Bereiche, nicht nur für Mitarbeiter. Das kann man auch sagen, wenn, keine Ahnung, ich suche jemanden, der mir eine Maschine verkauft, oder ich suche jemanden, der mir Social Media macht oder eine Website baut oder was auch immer. Also in allen Bereichen muss man einfach mit den Leuten sprechen, was man für einen Bedarf hat. Und einem guten Netzwerk, wenn man da reingibt, wird einem auch immer wieder gegeben. Und das ist immer ein Geben und Nehmen. Und da haben wir auch am meisten daraus profitiert. Also wir haben letztes Jahr 10 Leute eingestellt. Das war natürlich auch für mich unstrukturierter Prozess, ganz klar. Ich musste auch erstmal reinfinden, so Sachen wie Bewerbungsgespräche führen. Mitarbeiterauswahl ist auch im Studium jetzt eher nicht so Thema.
Auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen
bei Bewerbungsgesprächen. Genau. Tatsächlich musste ich selber noch nie ein Bewerbungsgespräch führen, also wo ich mal interviewt wurde. Das ging auch immer über das Netzwerk, irgendwie an Jobs zu kommen und Praktika.
Praktisch,
tatsächlich. Aber einfach da mal, ja, einfach zu wissen, wie sowas geht. Und da war das natürlich unstrukturiert, und von den 10 mussten wir uns dann wieder von 2 trennen, weil das einfach dann Pfeifen waren. Oder beziehungsweise die auch dann einfach nicht zur Organisationsstruktur gepasst haben. Das war gar nicht unbedingt, weil die schlecht waren, sondern ich habe einfach die falschen Leute ausgesucht, ne? Ich hätte einfach durch einen besseren Bewerbungsprozess merken können, ah, das sind eigentlich die falschen Leute, die passen gar nicht zu uns. Dann hätte ich die auch nicht eingestellt. Aber diese anderen 8, ja, letztes Jahr bei Indeed sehr viel, einfach Online-Stellenanzeigen, eine gute Stellenanzeige schreiben. Dieses Jahr ist das so ein bisschen tot, da geht das nicht mehr. Dieses Jahr ist eigentlich eher so der Ansatz, denke ich, dass man über soziale Medien gehen muss. Als innovatives junges Unternehmen ist Instagram der Weg, denke ich. Sind solche Sachen wie ja auch Facebook, Google, die mehr einzubinden. Bei uns im Handwerk ist eher so LinkedIn und Xing nicht so Thema. Ja. Da sind dann halt bei jungen Leuten echt eher Instagram und diese Social Media Sachen. Ich sehe mich jetzt noch nicht selber bei TikTok irgendwas machen. Soweit muss es jetzt nicht gehen.
Keine Videos in der Produktionshalle?
Ja, nicht wie ich da rumtanze oder irgendwie sowas. Aber
das ist ja schon was, was man sehen könnte.
Ja, es ist natürlich ästhetisch, das ist klar.
Ja, ästhetisch auf jeden Fall.
Aber ich will ja auch nicht auf irgendwelchen Fetischseiten landen da, bei solchen Videos. Also,
gut, die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist groß, ne? Und da muss man halt immer alles so ein bisschen im Rahmen lassen. Aber wie gesagt, letztes Jahr Netzwerk. Also das Netzwerk war das Beste. Und dann kamen Leute auf uns zu und gesagt haben, ey, guck mal, ich kenne hier einen, ich habe hier einen, der könnte gut bei euch passen. Sprich doch mal mit dem.
Ich kenne wen, der wen kennt, der wen kennt, der wen kennt. Und dann
funktioniert es. Und das ist der Weg.
Das muss man auch, glaube ich, als junger Unternehmer immer lernen. Man bekommt es ja immer, auch bei uns in der Uni wird immer gesagt, bau dein eigenes Netzwerk auf, darüber kannst du viel profitieren. Man versteht das aber nicht, wenn man dann nicht mal in der Situation war, wo man aus dem Netzwerk was zurückgespielt bekommen hat. Und ich glaube, das sage ich auch immer den Leuten, die ich kenne, die noch jünger sind, die etwas ambitionierter sind, sich dieses Netzwerk eben auch aufzubauen. Und ne, bestes Beispiel bis jetzt du, ihr habt 8 Leute langfristig sozusagen darüber gewonnen.
Genau.
Das ist ja ein unheimlicher Wert bei, wie viele seid ihr jetzt gesamt?
Wir sind jetzt 38.
Bei 38 Leuten, phänomenal, krass. Ja. Vielleicht abschließend einmal eine kurze Frage, ist eine persönliche Sache sicherlich. Wenn du jetzt so zurückschaust auf dein letztes Jahr, ich bin mir sicher, du hast unglaublich viel Erfahrung gesammelt in ganz kurzer Zeit. Wenn du jetzt mal sozusagen vor anderen jungen Leuten stehen würdest und denen eine Lektion mit auf den Weg geben müsstest als Unternehmer, die du aus deiner Zeit, aus deinem letzten Jahr gelernt hast, was wäre das?
Glaubt an euch, geht euren Weg, lasst euch nicht beirren von irgendwelchen Leuten, die zweifeln, sondern setzt euch was in den Kopf, macht, man muss natürlich überlegt sein, macht eine Struktur, aber findet euren Weg, durchdenkt den gut und dann haltet an dem fest. Sicherlich muss man immer wieder überprüfen und in den Feinheiten nachjustieren, aber dieser Grundweg zu sagen, dahin soll es gehen, bleibt dabei, lasst euch nicht beirren und lasst euch nicht sagen, ach, so groß, das geht doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Also das ist so, denke ich, der wichtigste Tipp.
Also wirklich dann auch die Leute so zu unterstützen oder zu sagen, zieh's durch. So
einfach, ja, zieh's durch.
Überlegst dir gut und zieh dann einfach durch,
ja, genau, was du vorhast. Also, laber nicht nur, mach's auch wirklich, ne? Sondern sei nicht einfach einer, der sagt, ja, ich will das gerne und ich will auch mal irgendwann Ferrari fahren. Ja, wenn du es machen willst, dann musst du auch Gas geben, Junge. Da musst du auch arbeiten dafür. Und sich einfach bewusst zu machen, dass da sehr, sehr viel hintersteckt auch, ja.
Ja, dass es halt auch wirklich Arbeit ist.
Gut, du hättest es ja theoretisch auch so machen können. Du hättest sagen können, ich übernehme den Laden von meinem Opa, investiere möglichst wenig Energie, zieh da möglichst viel Geld raus und fahr Ferrari. Ist aber auch wieder so eine persönliche Einstellung.
Hätte ja nicht funktioniert. Das System wäre ja zerbrochen.
Ja, genau, aber du hättest kurzfristig Geld rausziehen können, ja, hättest gut, Ferrari klar. fahren können, aber klar. Dann hättest du ja sagen können, ist mir scheißegal.
Ja, so, gut.
Nach mir die Sinnflut,
ja, hättest du ja sagen können. Ne, und gerade in Familienunternehmen, das ist ja gerade bei uns Thema so, habt immer einen langfristigen, nachhaltigen Ansatz. Ne? Über Generationen. Denkt nicht nur für euch, sondern denkt auch an eure Urenkel, dass ihr was aufbaut, wovon die profitieren. Und dann baut man halt Imperien.
Absolut. Ja, ich glaube. Das ist ein hervorragender Abschluss für die heutige Folge. Gerne vielleicht darfst du nochmal, sucht ihr aktuell noch nach Leuten, nach bestimmten Stellen?
Ja, natürlich. Wir suchen laufend nach Industriemechanikern, Konstruktionsmechanikern, Zerspanern, Drehern, Fräsern, Technikern, aber auch Leuten fürs Büro, ne? Industriekaufmann, Industriekauffrau, Einkäufern. Also wir suchen eigentlich in allen Ebenen und wachsen stetig weiter. Also ja, wenn ihr Interesse habt, euch das irgendwie gefallen habt, ihr glaubt, dass ich ein sympathischer Kerl bin, dann bewerbt euch gerne.
Bildet ihr auch aus?
Wir bilden auch aus, natürlich, auch das. Für dieses Jahr sind die Plätze schon vergeben, aber fürs nächste Jahr gerne. Ne? Also Konstruktionsmechaniker, Industriemechaniker, Metallbauer, all das gerne.
Auch für Büro oder da nicht?
Büro aktuell nicht, nee.
Okay.
Und man findet euch unter www.metallbau-lassner.de.
Korrekt.
Genau. Und ansonsten würde ich mal sagen, an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören. Joshua, dir erstmal lieben Dank, dass du gekommen bist. Ich fand es eine sehr, sehr spannende Folge. Familienunternehmertum immer interessant und ich glaube, du wirst nicht der Letzte sein, den wir zum Thema Nachfolge mal hier haben. Von daher danke dir an der Stelle und ich würde sagen, wir verabschieden uns, oder?
Genauso machen wir das.
Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.